Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Mir zugeschaltet auf meinem Studio-Laptop hier ist unser Björn Becher. Hallo Björn.
Ja, hallo Sebastian.
Und bevor wir heute einen ganz, ganz besonderen Podcast beginnen, will ich mich mal kurz bei den Leuten da draußen bedanken, die in letzter Zeit uns tatsächlich sehr viele E-Mails schicken an leinwandliebe@filmstarts.de. Und ich wollte einfach nur sagen, das freut uns wirklich sehr. Und ganz besonders will ich mich an Arvid aus Frankfurt wenden, der uns eine sehr, sehr ausführliche E-Mail geschrieben hat. Und Arvid, falls du das jetzt hörst, der Alone in the Dark Podcast, wo Christoph Petersen, unser Chefkritiker, mit André Peschke über Spieleverfilmung redet, der kommt dieses Wochenende. Also der ist tatsächlich irgendwie bei uns in der Planung so ein bisschen untergegangen. Arvid hat uns darauf aufmerksam gemacht. Also Alone in the Dark kommt. So, aber jetzt kommt eine große Premiere. Und das ist tatsächlich eine Premiere, denn wir reden heute über Titanic. Und der Film ist jetzt tatsächlich, also der Film Titanic von James Cameron von 1997, ist tatsächlich auch gerade wieder bei Netflix irgendwie in den Charts gelandet. Also offensichtlich sind Leute auch gerade wieder heiß darauf, Titanic zu gucken. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe jetzt den Björn hier an der Leitung und der Björn hatte vor diesem Podcast Titanic noch nie gesehen. Und als wir das erfahren haben, haben wir uns alle gedacht, okay, wow, das müssen wir doch mal irgendwie ändern. Björn, überhaupt, wie kommt es eigentlich dazu? Weil ich meine, so du als Filmstarts-Redakteur hast und du schreibst ja auch so wahnsinnig viele Kritiken. Wie kommt es, dass ausgerechnet du an dem eigentlich gefühlt größten Film aller Zeiten so lange irgendwie drumherum gekommen bist?
Ja, das ist eine lange Geschichte, würde ich mal sagen. Als Titanic damals rauskam, war ich, glaube ich, 17 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie es bei den Leuten da draußen ist oder bei dir, aber so mit 17 und ich war damals auch so wirklich da schon begeisterter Kinogänger. Da war ich irgendwie cooler, als man sein sollte oder fühlte mich cooler, als man sein sollte und bin ins Kino halt auch nur in die coolen Filme gegangen. Lost Highway oder von David Lynch oder Jackie Brown oder so, was man damals zumindest dachte, in der naiven Vorstellung und auch auf dem Dorf lebend, wo es auch nicht so viel Auswahl gibt, ist halt so ein bisschen anspruchsvolleres Arthouse-Kino. Und dann kam halt Titanic raus und ich war erst nicht so interessiert und dann sind dort alle reingerannt. Meine Schwester, meine kleine Schwester ist mehrfach reingerannt und dann war ich irgendwie so in der Stimmung, erst recht nicht. Dann bin ich nebenan in den Saal gegangen, in dem, glaube ich, Starship Troopers lief und als ich dann was Romantisches schauen wollte, bin ich in Lifeless Ordinary, ich glaube, der lief damals auch zur gleichen Zeit zumindest, habe ich da noch die Bilder, wie ich an Titanic-Schlangen vorbeilaufe im Kopf und so war das halt damals irgendwie so eine Art naiver, dummer, rebellischer Akt, dass ich gesagt habe, nee, ich will den nicht sehen. Und irgendwann wurde über die Zeit so ein kleiner Running Gag draus, weil halt ich im Freundeskreis immer so ein bisschen der Filmnerd war, der am meisten hatte, dann auch gerade später im Studium und so. Und der dann irgendwie auch obskure asiatische Filme geschaut hat, aber Titanic nicht kannte. Und ich fand das halt immer einen lustigen Running Gag und habe dann halt einfach es immer weiter rausgezögert, sage ich mal, den zu schauen. Und dann kam er vor ein paar Jahren ja in 3D ins Kino und dann dachte ich eigentlich, ja, jetzt holst du es mal nach. Und dann habe ich das da irgendwie verpasst, weil dann halt die Koordination mit meiner Kinobegleiterin nicht geklappt hat. Und dann war er schon wieder draußen aus dem Saal oder lief nicht in Englisch. Und ich wollte ihn aber unbedingt in Englisch schauen. Irgendwie ging das dann halt drunter und drüber. Und dann hat es halt wieder. Und ich habe immer die ganze Zeit gedacht, ja, du schaust ihn irgendwann. Und jetzt kamt ihr und habt gemeint, hey, wir machen da den Podcast, dafür schaust du ihn jetzt. Und er ist jetzt auf Netflix. Also habe ich mich mit zwei Freundinnen am Wochenende hingesetzt und wir haben einen kleinen Fernsehabend gemacht und haben Titanic geschaut endlich.
Ja, ist witzig. Vor allen Dingen, ich fand das halt faszinierend, weil irgendwie hatte ich echt das Gefühl, so jeder Mensch hat diesen Film schon gesehen. Aber wiederum muss ich auch gestehen, ich habe ihn jetzt in Vorbereitung für diesen Podcast auch erst das zweite Mal geguckt. Ich habe ihn damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 13, 14 oder so, als er ins Kino kam. bin mit meiner Mutter ins Kino gegangen, weil meine Mutter war halt in ihrer, hoch Mensch, der Leonardo DiCaprio ist ja so putzig und da muss ich mir den Film angucken. Und ich war halt gerade in so einer Phase, ich hatte irgendwie zig Bücher tatsächlich durch Zufall gelesen, halt über die Titanic und den Untergang der Titanic und war halt ganz fasziniert und dachte, ja, oh Mensch, das klingt ja richtig aufregend, muss ich gucken. Aber so als 13-, 14-Jähriger da in einem Kinosaal voll mit schniefenden und heulenden Damen irgendwie zu sitzen, war halt auch nicht so das Erlebnis, so, wovon ich irgendwie gezehrt habe. Und da hatte ich halt diesen Film für mich als ziemlich langweilig in Erinnerung. Weil so dieser erste Teil, diese ganze Liebesgeschichte, war für mich als 13-, 14-Jähriger halt so, wie ich gedacht habe, ah, ja, komm, mach mal weiter, ich will den aufregenden Teil sehen. Und fand dann erst so den Katastrophenfilm-Teil von diesem Film halt irgendwie toll. Ja, und jetzt habe ich ihn halt quasi eigentlich auch wie gefühlt zum ersten Mal nochmal so richtig gesehen, so jetzt als erwachsener Bub. Und ja, wie gesagt, Leute, die mir auf Instagram folgen, haben ja schon einen kleinen Spoiler bekommen, wie der Film so auf mich gewirkt hat. Alle anderen bekommen es jetzt. Aber wir fangen vielleicht nochmal kurz an. Die Handlung dürfte eigentlich fast so ziemlich jedem klar sein. Also wir haben die Titanic, das größte Schiff, das damals um 1912 irgendwie gebaut wurde und vom Stapel gelassen wurde. Und es galt als unsinkbar und als ein Wunderwerk der Technik. Und die erste große Reise sollte halt direkt von England nach New York stattfinden. Und in diesem Film lernen wir halt die junge Rose kennen, eine junge Frau, die mit einem ziemlich fiesen, ekligen Typen, gespielt von Billy Zane. Jetzt muss ich gerade kurz gucken, wie er denn nochmal hieß.
Cal.
Cal. Mit dem ist sie verlobt, der ist aber ziemlich doof und das wissen wir als Zuschauer gefühlt auch gleich von Anfang an, dass der ziemlich doof ist. Und sie lernt halt auf diesem Schiff, als sie sich eigentlich von Bord werfen möchte, lernt sie den jungen, aber sehr mittellosen Jack kennen, gespielt von Leonardo DiCaprio. Und so entfacht dann eine große Liebe, die Romeo und Julia mäßig auch noch die Grenzen zwischen Arm und Reich irgendwie überwindet. Und dann natürlich alles damit endet, dass die Titanic den Eisberg trifft und untergeht. So.
Ja. Wobei, also ich habe in meiner grenzenlosen Arroganz und so ja vorher gedacht, ich würde Titanic sowieso auch kennen, also würde mich jetzt nicht so überraschen, der Film, weil ja, natürlich sind sehr, sehr viele Bilder aus diesem Film ikonisch und die hat man natürlich dann auch schon 100-mal gesehen, auch der Soundtrack natürlich, meine Schwester hatte den auch auf VHS, also lief der bei uns zu Hause auch relativ oft, wo ich dann halt mal dann durchs Wohnzimmer gelaufen bin und mal 5 Minuten mitbekommen habe oder so. Aber ich war dann zum Beispiel völlig überrascht, wie umfangreich zum Beispiel die ganze Rahmenhandlung ist, die es noch gibt. Diese Schatzsucher, die halt diesen Diamanten suchen. Ja. Und die erste halbe Stunde spielt ja in der Gegenwart, also in der Zeit, in der der Film damals erschien, Ende der 90er. Und wo ich die ganze Zeit dachte, wann geht es denn jetzt auf die Titanic? Das hat mich darüber überrascht, weil ich dachte, ich wusste, dass es eine Rahmenhandlung gibt, weil ich halt natürlich wusste, dass hier Gloria Stewart als alte Rose auch dann halt Oscar nominiert war, glaube ich. Aber ich dachte, okay, die sitzt da jetzt im Schaukelstuhl und erzählt ein bisschen ihrer Enkelin eine Geschichte und das sind dann irgendwie 10 Minuten am Anfang, 10 Minuten am Ende. das hat mich dann doch sehr gewundert, dass da noch so eine richtige ausführliche Rahmenhandlung ist, die am Anfang ja eine halbe Stunde locker geht oder 20 Minuten.
Ja. Also ich muss ja sagen, ich fand diese Rahmenhandlung damals wie heute sehr langweilig. Das Einzige, was ich daran interessant finde, und damit kommen wir vielleicht auch mal so ein bisschen zum Regisseur selbst, James Cameron, der uns ja glorreiche Klassiker wie Terminator, Terminator 2, The Abyss, Avatar und True Lies und was nicht noch, die Fortsetzung zu Alien gegeben hat. Und James Cameron, wenn wir eins über ihn wissen, dann ist er ja ein Perfektionist und jemand, der die Technik wirklich an erste Stelle stellt eigentlich. Und was ich halt an dieser Rahmenhandlung damals wirklich sehr toll fand und ich auch jetzt immer noch toll finde, diese ganzen Aufnahmen, die wir vom Wrack der Titanic sehen, die hat er ja wirklich selbst gemacht. Also da gibt es ja dieses russische Forschungsschiff, die da mit diesen Tauchrobotern da das alles macht. Das haben sie ja selber gemacht. Und das fand ich damals schon sehr aufregend, das finde ich heute noch aufregend. Aber generell fand ich, war mir diese ganze Rahmenhandlung mit diese Schatzsucher, die das Herz des Meeres suchen oder das Herz des Ozeans suchen, diesen sagenumwobenen Diamanten und den halt auf der Titanic vermuten. Und dann wird irgendwie die alte Rose da angekarrt und kommt auch irgendwie mit Sack und Pack, so wo du denkst, okay, die soll dann nur auf dieses Schiff kommen. Ich habe sowieso nie verstanden, warum man diese alte Dame aufs Schiff holt, anstatt einfach zu ihr hinzufliegen oder also.
Na, das ist so, ja, sie will ja dahin, weil sie hat ja quasi eine Mission, die sie dann am ganzen
ja,
Ende noch
ja, aber trotzdem
erfüllt.
Irgendwie, allein, dass es überhaupt durchgeht, sodass sie sagen, okay, wir verpulvern doch gerade eh schon so viel Forschungsgelder und jetzt holen wir noch eine alte Dame mit ihrem ganzen Hausrat und das fand ich immer ein bisschen anstrengend. Wie stehst du zu dieser Rahmenhandlung?
Ja, ich muss da ein bisschen, also A ist, hätte die nicht in dieser Ausführlichkeit für mich sein müssen, aber sonst muss ich ein bisschen widersprechen, beziehungsweise erst zustimmen, die Bilder, die er halt da macht, die sind auch einfach eindrucksvoll, die sind auch heute immer noch sensationell, also die sind immer noch richtig eindrucksvoll. Und sonst gefällt mir diese Rahmenhandlung, vor allem der spätere Teil dann, weil dann diese ganzen, würde sie jetzt auch nicht als sympathisch bezeichnen, diesen ganzen eher, man kann so durchaus sagen, unsympathischen Schatzjäger, die da auch wirklich so ein bisschen auch Chauvinisten sind und ja, irgendwie halt so ein bisschen nerdige Typen, die da rumhängen und die dann plötzlich aber völlig ergriffen von ihrer Geschichte sind. Und dann ist ja am Ende, fragt ihr plötzlich auch keiner mehr von diesen Diamanten, nach diesen Diamanten, sondern alle wollen ja wissen, wie es jetzt mit ihr und Jack weitergeht. Und das ist halt ganz schön, wenn sie dann diese kleinen Überblendungen haben, wo dann diese ganzen Typen, gerade der eine Techniker, der halt am Anfang wirklich noch so die als Lügnerin bezeichnet hat und dann da wirklich mit den drehenden Augen da sitzt und einfach nur noch gebannt hört. Das ist halt ein ganz netter, das finde ich ein sehr netter Clou, weil es halt einfach auch dazu passt, wie zumindest auch auf mich der Film gewirkt hat, dass du da wirklich dann einfach gefesselt bist von dieser Liebeserzählung. Und das hätte jetzt keine 20 Minuten am Anfang sein müssen. Und die Szene mit ihrem Sack und Pack ist, glaube ich, einfach halt so ein kleiner Gag gedacht, dass sie da kommt. Vielleicht soll es auch ein bisschen so ausdrücken, dass sie halt da einfach gleich mal zeigt, dass sie bestimmt, in welchem Tempo und wie alles vorgeht. Und sie müssen das halt alles so akzeptieren und auch so ein bisschen widerspiegeln. Und das ist, glaube ich, ganz interessante Lesart. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch mich nicht tiefer mit beschäftigt, aber ich würde fast sagen, dass so diese Bill Paxton-Figur, dieser Brock, so James Cameron selbst verkörpern soll, der halt auch einfach ein bisschen blind ist von seiner Obsession nach der Titanic. Also der Brock ist es halt mehr nach dem Diamanten, während James Cameron es halt nach dem Schiff selbst war. Und da halt einfach alles dann auch akzeptiert. Dem ist das halt völlig egal. Er sagt, ja, alles, um diese Dame glücklich zu machen, weil Hauptsache, wir kriegen diesen Diamanten. Und genauso war halt irgendwie wohl James Cameron, der dann halt irgendwie gesagt hat, ja, alles, ich mache alles, Hauptsache, ich kann hier das Schiff in Szene setzen, aber dann halt auch selbst von der Liebesgeschichte halt einfach überwältigt wurde und die dann halt, ist ja im Endeffekt das Herz des Films und nicht unbedingt der Untergang des Schiffes.
Ja, ich finde, jetzt, wo ich es nochmal geguckt habe, hat mich dieser ganze Film irgendwie so ein bisschen an diese Assassin's Creed-Spiele erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also, da gibt es ja auch immer so, die Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart mit dieser Abstergo Company und dann gehst du halt immer in die Vergangenheit. Und ich hatte immer so das Gefühl, so genau dieser Punkt, so, ich will wissen, was in der Vergangenheit passiert. Was jetzt in der Gegenwart passiert, ist mir vollkommen egal. So, ich springe jetzt endlich zu diesem Punkt, wo ich die Titanic sehe, wo ich Leo als König der Welt am Bug des Schiffes sehe und fangt endlich an.
Aber was man da noch sagen muss, auch was halt natürlich auch alleine, finde ich, schon die Gegenwartshandlung rechtfertigt, ist diese Überblendung vom Wrack dann auf die Titanic in der Vergangenheit, das sind ja 12, also diese Szenen, die sind ja immer super aus. Auch der macht er dann zwischendurch immer wieder, wenn er hin und her schneidet, dass er wirklich die Szene so gekonnt übergleiten lässt, den Blick hinter sie wirft und so weiter. Das ist halt immer wirklich, das sieht immer sensationell aus. Also allgemein sieht der Film halt sensationell aus. Ich glaube, das ist kein so großes
Debattierpunkt. Nee, das stimmt. Also technisch ist es ja wirklich unglaublich. Und damit kommen wir jetzt vielleicht dann auch mal zur Haupthandlung und begeben uns ins Jahr 1912 auf die Titanic. Also optisch ist es einfach nur Wahnsinn, was James Cameron da aufgebaut hat. Allein, ich finde immer noch, also allein dieses Bild, dieser hölzerne Treppenaufgang da in der ersten Klasse mit dieser Engelsstatue und dieser Uhr. Also optisch ist dieser Film wirklich unglaublich, oder? Also auch wie die Titanic selbst ja wirklich zum Teil ja am Computer entstanden ist, zum Teil aber auch wirklich irgendwie auch fast originalgetreu nachgebaut wurde, zeugt einfach wieder, was für ein extremer Perfektionist James Cameron dann doch ist, wenn es ihn um solche Herzensthemen einfach geht.
Ja, es ist also, wir haben da wirklich eindrucksvolle Sets nachgebaut. Ein paar von denen kann man sich ja scheinbar auch immer noch anschauen. Und es ist ich habe danach auch noch dann diese Doku, die es auf Disney Plus gibt, 20 Jahre danach, wo es sich nochmal mit dem Film beschäftigt, geschaut, die jetzt insgesamt nicht so gelungen ist, aber was da halt ganz nett ist, wo man merkt, ihn wurmt richtig, wo er Kleinigkeiten falsch gemacht hat, weil man jetzt mit dem Wissen aus halt 20 weiteren Jahren und 9 Tauchgängen zur Titanic, die es halt danach noch gab, einzelne Sachen dann halt rausgefunden hat, die doch ein bisschen anders sind. Also das große Teil ist der Funkraum, der Raum, in dem der Funker sitzt, das waren in Wirklichkeit 2 Räume. Und da merkt man richtig, wie ihn das wurmt, dass sie das nicht so, sondern dass sie halt damals von irgendwelchen Plänen ausgegangen sind, weil sie den Traum damals noch nicht entdeckt hatten im Frack, irgendwelchen Plänen ausgegangen sind von einem anderen Schiff, das halt ähnlich war, wie es dort gebaut war, das dann halt so nachgebaut haben und dann war es gerade bei der Titanic doch anders gemacht. Und dann, aber größtenteils haben sie das halt natürlich einfach sensationell und das sieht halt, also dieses Schiff, da können sich auch in Sachen Produktionsdesign viele heutige Filme noch eine Scheibe von abschneiden. Auch gerade dadurch, dass so viel auch wirklich echte Sets sind, das merkt man halt natürlich auch, wenn die Schauspieler entsprechend spielen und das nicht alles halt nur mit Greenscreen gemacht wurde.
Klar, absolut. Also das ist wirklich was und da merkt man halt auch, dass dieser Film halt so null gealtert ist eigentlich. Also gut, vielleicht für einen James Cameron, der da jetzt natürlich die neueste Forschung denn mit auf, wer weiß, vielleicht muss er irgendwann noch wie George Lucas bei Star Wars so den neuen Cut machen und dann irgendwie noch mit CGI neue Räume hinzufügen.
Ja. Ich glaube, vielleicht würde das James Cameron dem würde ich sogar zutrauen. Ganz null gealtert würde ich persönlich übrigens nicht sagen, weil ich da, wo die Computer Szenen zum Einsatz kommen, merkt man das halt schon ein bisschen. Es gibt da gerade am Ende, wenn halt der große Untergang ist, es gibt da so eine kleine Szene, wo sie so kurz so ein tschechisches Kind retten wollen, Jack und Rose, und dann kommt ihr Vater und nimmt es weg. Und dann natürlich ganz am Ende, wenn sie dann vorne am Bug hängen und das Schiff halt ganz steil steht und so, da sieht man dann halt schon mit den Bildhintergründen, dass es halt, dass da halt viel aus dem Computer stammt oder das Wasser auch teilweise und so Sachen. Aber Das sind
Kleinigkeiten.
Ja, vor allem ist halt das Gute an einem Film, der emotional involviert und halt funktioniert, dass es dann halt auch kein Nachteil ist. Also deswegen funktionieren ja auch, wir haben ja bei Greenland, als wir das letzte Mal gesprochen haben, auch Kurzkatastrophenfilme aus den 70ern oder sowas angerissen. Die sind ja auch nicht unbedingt technisch high class oder sogar, man kann ja noch weiter zurückgehen, wenn man irgendwelche Filme, irgendwelche Science-Fiction-Filme aus den 50ern nimmt. Oder Godzilla, wenn da man deutlich natürlich sieht, dass da ein Mensch im Gummikostüm durch die Stadt trampelt. Aber wenn ein Film halt gut gemacht ist, dann verzeiht man das ja gerne und dann schaut man da drüber hinweg und das ist halt bei Titanic. Deswegen soll das jetzt kein Bashing sein. Ich wollte nur kurz sagen, dass man natürlich schon ein bisschen sieht, dass der Film 20 Jahre, sondern mittlerweile fast 30 Jahre irgendwie, 23 oder so, auf dem Buckel hat. Mathematik, 23 Jahre auf dem Buckel.
Wir sind hier zum Filmen gucken, nicht um Mathe zu machen.
Genau, aber nee, also wirklich, das wollte ich nur kurz anmerken.
Ja, dann lass uns doch mal, weil du das Emotionale schon angesprochen hast, mal so ein bisschen auf die emotionale Geschichte eingehen, bevor wir ja dann nochmal wieder zum Technischen und zum großen Bombast zurückkommen, wenn wir quasi über die zweite Hälfte des Films sprechen. Und zwar die große, große Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose. So, und ich bin jetzt an diesen Film zum Beispiel so reingegangen, dass ich gedacht habe, okay, damals warst du 14 oder so. Klar, dass dir das irgendwie zu viel war und zu kitschig, vor allem wenn du dann noch quasi neben Mama sitzen musst und so. Dass das damals nicht funktioniert hat, ist klar. Mittlerweile bin ich in einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich gute Liebesdramen oder auch Romcoms wirklich sehr zu schätzen weiß. Weswegen ich gedacht habe, okay, perfekt. Ich meine, Kate Winslet spielt mit, Leonardo DiCaprio spielt mit, Billy Zane spielt so den Bösewicht irgendwie. Keine Ahnung, das wird schon super laufen irgendwie. Und ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, dass das bei mir so überhaupt nicht gezündet hat. Ne?
Also, was?
Also ich muss wirklich sagen, so und da würde ich das größte Manko irgendwie an diesem Film sehen, ist so ein bisschen so das Drehbuch. Nicht mal unbedingt die Schauspieler, sondern so das Drehbuch und vor allen Dingen so die Art und Weise, wie sie halt quasi vom Skript her gezwungen werden zu agieren, weil irgendwie ist bei mir dann nie so wirklich der Funke übergeflogen, weil es einfach sehr, sehr steif wirkte und so überhaupt. Also ich meine, ich gucke ja auch wahnsinnig gerne Bollywood-Filme, die ja auch recht überzeichnet teilweise so in diesen Liebesgeschichten sind. Und der Schurke ist da halt auch so absolut krass als der Schurke zu sehen. So kaum, dass er irgendwie vor die Kamera tritt, weißt du, oh ja, der ist böse und der macht uns noch Ärger. Und ich meine, Billy Zane macht das toll. Also das ist wirklich so, wo ich auch sagen muss, okay, Billy Zane, absolut perfekt für diese Rolle. Aber so von den ganzen Dialogen her und auch allein diese Szene, wenn sie sich da von der Brüstung werfen will und wie er dann da irgendwie auf sie einredet. Oh, ich habe echt gedacht, so kommt Leute, kommt irgendwie ein bisschen besser, hätte ich es gerne gehabt. So, also da ist bei mir leider überhaupt kein Funke übergekommen. Björn, wie war es da bei dir?
Wir sind völlig konträrer Meinung. Ich finde übrigens Billy Zane als Bösewicht, können wir vielleicht gleich nochmal dann extra drauf eingehen. Den finde ich ganz schrecklich.
Oh, ja, siehst du, perfekt. Das ist ja ein guter
Aber erstmal bleiben wir beim romantischen Thema, weil ich finde, das funktioniert sehr gut, gerade jetzt die angesprochene Szene. Und zwar, ja. Es ist natürlich ein bisschen so, dass das konstruierte Momente sind, in denen die beiden, und das sind jetzt nicht unbedingt die innovativsten Momente, gerade von heute, mit denen man die beiden zusammenbringt. Aber was ich halt immer gut finde, und gerade zum Beispiel in dieser Szene, ist diese Chemie und Leichtigkeit, mit der das DiCaprio und Winslet überspielen, und auch die Dialoge. Und weil es hat immer so einen schnellen, schnippigen Schlagabtausch. Und selbst in so einer Situation, wo es ja so dramatisch drum geht, sie nimmt sich hier das Leben oder will sich das Leben nehmen. Und aber dann halt auch, dass er diese Szene halt ja gar nicht dramatisiert, sondern dass dann halt wirklich so ganz gemütlich sich die Schuhe auszieht und sagt, ja, okay, dann muss ich halt auch hinterher springen, weil wir da halt jetzt Schicksalsgenossen sind und da zusammengehören und das gespielt wird. Und allgemein hat dieser Film oft versteht er sehr kunstvoll, so die abzuwartende, dramatische Zuspitzung da so ein bisschen zu unterlaufen, dieser Liebesgeschichte. Zum Beispiel auch direkt im Anschluss an diese Szene kommt ja dann, verdächtigen ja die Schiffsleute, dass er sie vergewaltigen wollte oder so, weil sie sie halt in der kompromittierenden Position, sag ich mal, vorfinden und so weiter. Und dann denkt man auch, ja, natürlich jetzt wird der in den Kerker geschmissen oder keine Ahnung was. Aber dann wird diese Szene halt auch wieder relativ schnell nonchalant aufgelöst. Die sagt, nee, hey, alles ein Missverständnis, der hat mich gerade gerettet. Wissen alle, vor allem dieser Diener halt natürlich, dass es nicht alles so war, wie sie es jetzt behauptet. Aber zumindest, es will ihm niemand mehr was. Und so werden oft diese Konfrontationsmomente eigentlich gar nicht so klassisch aufgelöst, wie man es denkt. Auch wenn sie zum Beispiel Also diese berühmte Szene, wo sie sich dann nackt zeichnen lässt von ihm. Und dann denken wir auch, jetzt kommt jeden Moment da natürlich jemand rein von den, also ihr Verlobter oder der Diener, und dann wird es halt möglich riesen Terz geben und so. Und stattdessen bleibt da Cameron immer bei den beiden Figuren und lässt uns halt wirklich die Romanze mit ihnen erleben. Und das hat bei mir wirklich dann sehr gut funktioniert, sodass ich wirklich verstanden habe, auch mit der Zeit. Es hat ein bisschen gedauert, weil die natürlich so ein bisschen einfach da aufeinandergesetzt werden. Aber dann hat diese Liebesgeschichte für mich halt auch funktioniert mit diesen kleinen, also diese wirklich auch sehr kleine Entwicklung dahin. Das ist halt ja auch dann, sie will es ja am Anfang nicht, sie will ihn ja dann auch erstmal nicht mehr sehen und so weiter. Das fand ich alles ganz nett. Auch zum Beispiel, dass dieser Arm-Reich-Gegensatz auch gar nicht so krass rausgestellt war, weil es gibt dann ja gleich den Moment, sie ist dann erst beim Dinner eingeladen, kriegt hier von Cassie Bates, von der Molly Brown, kriegt er dann halt ein Smoking, und dann ist er da einfach drum und alle anderen akzeptieren auch, außer die halt am Tisch, die wissen, dass er nicht dazugehört, und auch das ja,
diese
Armen.
Diese Dinner-Szene, muss ich auch sagen, die fand ich auch sehr gelungen, und auch dann danach, wenn sie quasi runter da in die dritte Klasse geht, wo sie dann quasi zu irischer Volksmusik da irgendwie tanzen und so. Aber und ich ärgere mich da auch echt gesagt wirklich so ein bisschen drüber, weil wie gesagt, ich gebe dir auch vollkommen recht, dass gerade Winslet und DiCaprio haben ja auch wirklich eine gute Chemie und sie passen ja irgendwo auch wirklich schön zusammen, aber mir waren gerade diese Dialoge und gerade viele von diesen Szenen einfach auch so gestelzt und haben irgendwie einfach nicht so das rübergebracht, so was ich jetzt erwartet habe, dass ich den wirklich ernsthaft abgeglaubt habe, dass die sich ja mehr oder weniger innerhalb von wenigen Tagen da so Hals über Kopf ineinander verlieben. Ich meine, natürlich geht Cameron so wieder so in diese Klischee-Szenen, so wenn Jack sie das erste Mal irgendwie vom Deck aus sieht und sofort so quasi, so hätte nur noch so ein Twinkle in seinen Augen gefehlt und so ein Pling, so nach dem Motto so, ah ja, und die ist es jetzt so. Aber so insgesamt, und wie gesagt, die schauspielerische Leistung will ich hier gar nicht irgendwie untergraben, die war wirklich toll. Mich haben teilweise einfach sehr viel so diese recht merkwürdigen Dialogszenen und Monologe irgendwie gestört. Und da kam für mich nie so wirklich so richtig dieser Punkt drüber, dass die sich jetzt so krass verlieben werden.
Ja, das heißt, also es dauert auch ein bisschen, und die Szene, die du jetzt ansprichst, mit dem er sieht sie und weiß es quasi sofort, die ist wirklich ein bisschen, aber die ist so ein bisschen genre-typisch. Und wie gesagt, es dauert ein bisschen, aber ich finde dann gerade, und wie gesagt, ich finde auch immer den Austausch, auch die Gespräche zwischen den beiden, weil die auch immer so ein Drive, so ein bisschen so einen Witz haben, auch ein bisschen schnippiger und schlagfertiger sind und die sich halt auch nicht so klassisch, sage ich mal, jetzt nur irgendwie umschmeicheln und irgendwie, ja, ich möchte jetzt nicht umsülzen sagen, aber ich habe es jetzt gesagt oder so, sondern halt wirklich da auch schön einfach sich so kleine Schlagabtausche liefern. Ja. Die sind halt, das finde ich immer gut. Und da ist zum Beispiel, weil du sagst, so gestellst und alles, das finde ich halt fast alle Szenen mit Billy Zane. Und er kann das auch nicht überspielen, weil er dann immer, der versucht das halt so richtig zwanghaft. Also es ist ganz, ganz schlimm. Es ist in dieser Szene, wo man zum ersten Mal den Diamanten sieht. Da ist er mit Kate Winslet, und ich glaube, sie ist gerade vom Schminkspiegel oder vom Spiegel, macht sich gerade fertig, und er holt diesen Diamanten raus und legt ihn dir an. Da gibt es diesen kurzen Moment, wo man sieht, wie sie da jetzt vom Spiegel ist und diesen Diamant anlegt, und halt auch natürlich, sie bewundert diesen Diamanten und sie ist halt völlig fasziniert, sie verabscheut diesen Typ, und das ist eine kurze, ruhige Szene auch, wo nichts geredet wird und so. Und dann sieht man Billy Zane aber daneben, und während Kate Winslet das halt wirklich einfach diese Zerrissenheit ihrer Figur und dieses Wow und was er mir gibt, aber was für ein Arsch er ist, einfach mit ihren Augen und ihrer Mimik rüberbringt, versucht er da irgendwas. Man merkt so richtig, wie er versucht mit seinem Gesicht, jetzt muss ich wieder irgendwas machen, damit man merkt, dass ich der Bösewicht bin und nicht weiß, was er tut. Und deswegen, er hat dann immer diese Momente, wo er dann wirklich so overacten darf, wenn er dann zum Beispiel da beim Frühstück, ist es glaube ich, einmal den Tisch irgendwie umschmeißt und halt so richtig macht, da darf er dann halt einfach so, aber immer wenn er halt irgendwie, ich habe das Gefühl, immer wenn er keine Anweisung hatte, was er jetzt machen soll, so ein bisschen, dann versucht er völlig verzweifelt, dass man irgendwie auch immer merkt, dass er wirklich ein richtig fieser, böser Typ ist und nicht einfach nur der halt per se unsympathische Typ, der sowieso schon ist. Und da fand ich das Ganze viel, viel stärker konstruiert.
Ja, also ich finde auch, er ist wie so ein Schurke aus so einem 20er-Jahre-Stummfilm irgendwie so, weil so von seinem ganzen Gehabe ist er ja auch irgendwie ständig immer nur am Rumkotzen. Und das hat mich, was mich dann wiederum auch halt so ein bisschen gewundert hat, dafür, dass er uns ja von Anfang an als so extrem eifersüchtig und so extrem herrschsüchtig gezeigt wird, dass diese beiden es überhaupt schaffen, irgendwie eine freie Minute auf diesem Schiff zu haben, ist schon, ich hätte wirklich gedacht, so ein Billy Zane-Charakter in echt hätte diesen komischen Diener, Söldner, was auch immer er da die ganze Zeit mit, der hätte die 24 Stunden am Tag an der Backe von Kate Winslet, wenn sie da irgendwie auch nur sein Sichtfeld verlässt. Aber das wiederum, weiß ich nicht, das...
Ja, er muss ja noch ihn bedienen. Also er muss
ja, aber das fand ich halt irgendwie schon fast wieder so absurd lustig, weswegen ich mit seinem Charakter schon fast wieder irgendwie meinen Spaß hatte, weil er halt so over the top war und irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen, finde ich, passt es halt auch zu Billy Zane. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, habe ich jemals irgendeinen anderen Film mit Billy Zane gesehen, der nicht Titanic ist, und der einzige, der mir noch eingefallen ist, ist sein komischer kleiner Mini-Auftritt bei Zoolander. Aber ansonsten kenne ich auch, weiß ich gar nicht, was Billy Zane schauspielerisch sonst noch so irgendwie drauf haben könnte. Aber Titanic fand ihn tatsächlich noch irgendwie ganz unterhaltsam.
Er hat auch nicht so viel gemacht, was man, glaube ich, sehen muss. Also ich kann mich erinnern, weil der war auch halt irgendwie da das Phantom, eine sehr misslungene Comic-Verfilmung. Er hat eine Mini-Rolle im zweiten Zurück in die Zukunft, ist es, glaube ich. Aber sonst hat er natürlich sehr, sehr viel Trash gemacht, weil er halt auch einfach kein guter Schauspieler ist. Und ich glaube auch ein bisschen fertig jetzt.
Ja, was mich bei Titanic und gerade auch in diesem Zusammenhang, weil du es vorhin kurz angesprochen hast, so dieses Schema Arm und Reich, das ist ja auch was Cameron eigentlich ziemlich gut schafft, so darzustellen. Also wir sehen natürlich die oberen Etagen, so wo halt alles luxuriös und pompös irgendwie ausgerichtet ist, edelstes Holz und keine Ahnung was. Und dann sehen wir natürlich auch immer so die unteren Etagen. Ich finde es sowieso immer sehr schön, wenn dieser Film uns so einen Querschnitt durch das Schiff gibt. Also wir sind ja dann auch irgendwie ganz unten bei den Heizern, die halt die ganze Zeit die Motoren befeuern müssen. Und dann so die dritte Klasse, wo die da irgendwie mit vier Leuten so in Hochbetten da in so kleinen Buchten hocken und da irgendwie leben müssen. Was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, und wie gesagt, das ist jetzt reines Klugscheißen. Also ich meine, es stört den Film nicht, aber es ist halt so reines Klugscheißen. Und ich merke halt immer, dass ich, wenn ich solche Filme gucke, wo ich merke, okay, shit, das ist nicht so wirklich was für mich, dann fange ich an, mich an so Kleinigkeiten hochzuziehen, während ich diese Filme gucke. Und was ich zum Beispiel, was mich irgendwie immer gestört hat, ist die Tatsache, dass Jack, abgesehen von diesem einen Moment, wenn er halt wirklich von Kathy Bates Charakter Fine and Smoking irgendwie angezogen wird, dass Jack in seiner halt einfachen Arbeiterkleidung ständig ohne Probleme einfach durch die erste Klasse läuft, da irgendwie bei denen übers Deck läuft und keine Ahnung, wo ich mir denke, im Leben wäre er in der Realität nie auch nur in die Nähe dieser Holztreppe gekommen, in dem Aufzug, den er da hat. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das wird, glaube ich, ein einziges Mal ist es im Film so, dass er tatsächlich Schwierigkeiten hat, irgendwo reinzukommen, weil die Leute ihm sagen, na, du gehörst hier garantiert nicht rein. Und ansonsten kommt er halt irgendwie gefühlt immer irgendwo durch. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, komm. Also wenigstens ein bisschen so, ja, als Trickbetrüger, wenn er da irgendwie am Anfang auch beim Pokern da irgendwie die Tickets für die Titanic gewinnt. So, das finde ich, hätte mir für seinen Charakter, glaube ich, einfach noch so ein bisschen mehr gegeben, wenn er sich einfach hier und da ein bisschen mehr in die erste Klasse hätte schummeln müssen, anstatt irgendwie gefühlt einfach immer da zu sein.
Das war jetzt der Unterschied. Also ich hatte halt, ich glaube, dass es gar nicht so oft die Momente sind, dass er da in der ersten Klasse ist. Also das eine Mal wird er ja abgewiesen, das eine Mal ist er im Smoking. Dann gibt es noch zwei Momente, an die ich mich gerade erinnere, wo er halt in Begleitung von Kate Winslet ist und damit darf sie ihn halt da mitnehmen. Einmal gibt es noch einen Moment, wo er so ein bisschen rumschleicht, weil er sie, und genauso habe ich mir das halt erklärt, das ist halt nochmal so ein bisschen, der ist halt einfach gewitzt, der kommt da halt schlau durch und ist dann ja, und er ist ja jetzt auch nicht völlig miserabel, sage ich jetzt mal, gekleidet. Und das ist ja auch, er schnappt sich dann ja auch diesen Mantel, den er von irgendeinem Reichen halt klaut, um den halt auch noch drüber zu ziehen, über seine bisschen abgeranzteren Klamotten, damit man das halt gar nicht so sieht, dass er da nicht so fein gekleidet ist. Also deswegen finde ich persönlich das eigentlich absolut ausreichend erklärt, dass das geht, weil es jetzt ja auch nicht so ist, dass er jetzt da die ganze Zeit im Dinnersaal rumläuft, sondern er ist halt irgendwie auf dem Deck oder in den Gängen, wo ich jetzt glaube, einfach, das ist mein Ding, ist jetzt auch, ich bin jetzt natürlich auch kein Experte, dass halt in der Zeit einfach da auch niemand mit rechnet, dass die Leute sich nicht an die feste Ordnung halten und, sage ich mal, von ihrem Platz aufbegehren. Mhm. Und dass das jetzt nicht so ist, dass da überall strengste Kontrollen sind, weil jeder genau guckt, gehört der wirklich hier hin, sondern die sagen einfach, die da unten der dritten Klasse, die bleiben da, weil das ist ihre dritte Klasse. Und da finde ich zum Beispiel persönlich auch gut, dass das jetzt auch nicht übertrieben rausgestellt wird. Also die dritte Klasse, das ist halt einfach, natürlich ist das günstiger oder so, aber das ist halt, sag ich mal, jetzt die normale Reise-Look, der Reiseumstand damals. Das sind dann halt, du musst halt im Zweifelsfall, weil du keine Einzelkabine dir leisten kannst, ist mit anderen Teilen, beziehungsweise sie müssten ja eigentlich mal, das sind ja scheinbar in der Kabine, die Leonardo DiCaprio und sein Freund bewohnen, das waren ja scheinbar vier schwedische Kumpel und sie haben halt zwei davon beim Pokern abgezogen. Also hatten die ja quasi eine Privatkabine. Es ist ja eine eigene. Und auch sonst ist das da unten ja alles auch in Ordnung, das ist ja alles auch einigermaßen sauber und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel vorher in meiner Naivität oder Dings des Films, hätte ich gedacht, ist das wirklich, die sind da quasi, die sind da so halb unter Deck und müssen noch die Maschinen mit anwerfen oder so. Dings, aber nee, das ist ja, deswegen finde ich das, sondern es ist halt eher, wo er natürlich stark drauf geht, ist diese abgehobene Darstellung der Reichen, die da halt ihre Bediensteten dabei haben, die ja dann ihre luxuriöse Frühstückssuite nochmal extra haben und sowieso die Räume, die sie haben, sind ja bis zum, also die sind ja riesig. Und dann auch, wenn sie da halt beim Dinner beisammensitzen, sind die halt, was die halt für belangloses Zeug reden und wie oberflächlich die halt auch sind. Und genau in dem Moment, wo er dann im Smoking durchläuft, dann denken alle, oh, der muss da irgendwie ein Vermögen mit irgendwelchen neuen Techniken oder sowas gemacht haben. Ja. Der ist da jetzt, weil wir den ja nicht kennen, der hat ja keine Abstammung von irgendwie. Und der eine fragt ihn ja noch, gehören Sie zu den Dawsons von Boston, glaube ich. Und er kontert das dann ja auch ganz charmant.
Das ist so dieser Kleidermachen-Leute-Moment,
ja,
ne? Wo einfach nochmal schön gezeigt wird, wie oberflächlich halt so diese reiche Gesellschaft halt wirklich so ist. Ne? Du musst einfach nur, so, für mich war es auch so ein bisschen so dieser Pretty-Woman-Moment, so, wenn sie dann halt irgendwie in feinsten Kleidern plötzlich auf und auf einmal wird sie akzeptiert. So. Also einfach kann es denn gehen irgendwie.
Ja, was ich auch gar nicht vorher wusste oder so, sondern halt erst dann hinterher auch in dieser Doku kam das halt unter anderem, dass ja diese ganzen, ganz viele von diesen anderen Reichen, die da rumschwirren, sind die alles reale Personen. Also man kriegt das halt einmal kurz mit, wenn da über so ein anderes Ehepaar geredet wird, der erklärt sie ja. Und aber auch diese, die Casey Bates spielt, diese Molly Brown ist eine reale Person, die wird ja auch, da wird sie ja auch kurz eingeführt. Aber auch so ganz kleine Figuren, die irgendwie im Hintergrund nur rumlaufen oder die man am Ende beim Schiffsuntergang kurz sieht. Zum Beispiel so ein älteres Ehepaar, das da ja dann so gemeinsam im Bett liegt und nicht mit auf die Rettungsboote gegangen ist. Das sind dann halt wirklich auch so reale Personen, auf die James Cameron verweist und die dann halt die Leute auch erkennen, dass sie sind. Ja. Was sich dann halt auch nochmal wieder so ein bisschen uns zurückbringt auf seine Detailversessenheit, dass er da halt zwar zwei fiktive Figuren oder drei mit dem eifersüchtigen Verlobten in den Mittelpunkt stellt, aber außenrum dann halt alles mit echten Figuren bevölkert.
Genau, ja.
Mit echten.
Ja. Ja. Gut, ja, und perfekt, dass du Detailversessenheit schon erwähnst, weil dann würde ich sagen, kommen wir zum Katastrophenfilm-Teil von Titanic, weil das ist ja nun wirklich kein Spoiler, deswegen habe ich auch dieses Mal nirgendwo eine Spoilerwarnung irgendwie rangesetzt, weil die Titanic geht unter, das sollte hoffentlich jedem klar sein, wenn er sich diesen Film anguckt. Und hier geht's ja dann los. Ich weiß noch, als der Film damals, kurz bevor er in die Kinos kam, gab es ja dann so diese ganzen Aufnahmen vom Set. So, die haben ja riesige Wassercontainer da irgendwie aufgebaut, um da halt wirklich mit Hydraulikpumpen und was weiß ich nicht alles, Teile des Sets halt wirklich umzudrehen und zu kippen und irgendwie diesen Untergang halt wirklich so originalgetreu wie möglich wirken zu lassen. Und hier bin ich jetzt mal auch gespannt, Björn, weil wir sind uns ja jetzt schon so unterschiedlich, was die Story angeht. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie du das siehst, weil mein Problem war so ein bisschen, dieser zweite Teil, dieser Untergangsprozess war für mich noch emotionsloser, ehrlich gesagt, als dieser erste Teil mit der Story rund um Jack und Rose, weil ich irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, wenn es jetzt um den Untergang geht, verliert Cameron in meinen Augen seine beiden Charaktere so ein bisschen aus den Augen und konzentriert sich halt viel mehr auf diese ganzen kleinen Details und halt wirklich so auf das rein Technische des Untergangs an sich. Und ich meine, es ist ja auch Wahnsinn, wie vielen Statisten da dann irgendwie gearbeitet wird und wie viele Leute da dann halt wirklich involviert sind. Es ist großer. Es hat schon, finde ich, fast was Dokumentarisches an sich, wenn dann halt wirklich in Titanic der Untergang beginnt. Aber zu dem Zeitpunkt verliert mich diese Geschichte von Jack und Rose komplett, weil sie für mich einfach nur noch so ein Hintergrundrauschen werden für diese sehr viel größeren Ereignisse.
Ja, also es ist auch für mich der uninteressantere Teil des Films und ich teile hier jetzt einen großen Teil deiner Kritik. Also es ist halt so, dass Cameron da sehr viel dann Nebengeschichten außenrum einfach erzählt. Ja. So, wir haben dann halt den Schiffserbauer, den Victor Gabriel spielt, der dann dasteht und einfach sehen muss, dass halt sein Schiff untergeht. Man hat die Kapelle, die halt immer wieder eingebaut wird, dass die weiterspielt. Die ganzen Dramen, die sich an diesen Rettungsbooten abspielen, mit auch einem Schiffsmitarbeiter, der einen Menschen dann sogar erschießt und so. Ja. Und auch das Geschacher, wer kommt rein in die Rettungsboote. Also er erzählt halt so unglaublich viel, dass natürlich, dass Jack und Rose zwischenzeitlich da verloren gehen. Dazu sind sie auch noch eine ganze Weile getrennt des Untergangteils. Sie muss ihn ja erstmal wieder finden. Da ist es schon so, dass das jetzt von der rein emotionalen Kraft auch für mich auch schwächer war. Was aber halt, ich finde es halt einfach beeindruckend, diesen ganzen
Ja, Vergang. Natürlich,
absolut. Das hat mich halt gehalten, das halt überwältigend. Auch diese ganzen kleinen Dramen, die sich halt abspielen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieses Ehepaar, das dann da ist, auch wie unterschiedlich halt die Menschen dann halt damit umgehen, die einen beten dann noch, versammeln sich um den Priester, andere klammern sich irgendwie ran, andere kämpfen mit Kratzen und Klauen ums Überleben, andere akzeptieren ihr Schicksal ganz still. Und da hat er es halt einfach gut geschafft, was glaube ich auch dann seine Aufgabe oder sein Ziel war, diesen Spagat halt zu machen zwischen, ich erzähle zwar eine emotionale Geschichte von zwei Menschen, aber ich erzähle hier gerade auch, das war die wahre Geschichte, wie 800 oder keine Ahnung, wie viele Menschen gestorben sind. Also davon erzähle ich ja gerade auch. Und da gibt es dann halt natürlich am Ende auch so ein paar, also wirklich eindrucksvolle Bilder, wenn dann die ganzen Leichen im Wasser im Schwimmen zum Beispiel. Und das hat dann halt, für mich war das halt wiederum immer zwischendrin so mitreißen, und auch in der Jack-Rose-Geschichte gibt es so kleine Etappen, wenn sie dann halt zum Beispiel ihn findet und er ist dann halt mit Handschellen ja an so ein Heizungsrohr gekettet und sie muss dann halt einen Weg finden und dann irrt sie da durch diese Gänge und das ist auch sensationell toll gefilmt. Da hätte ich den Film gerne in 3D dann im Kino bei der Wiederaufführung gesehen, wie die Kamera dann hinter ihr hergeht und sie geht durch diese engen Gänge und das Wasser steigt. Das hat ja auch schon so ein bisschen Horrorfilm-Ästhetik. Und das sind dann einfach Sachen, da kann ich mich dann halt genug dran ergötzen, aber es ist definitiv von den beiden Filmhälften der interessantere Teil. Und was ich auch, was dann wieder James Camerons Perfektion oder so ist, er hat ja angeblich ist der Mittelteil des Films, hatte ich irgendwie gehört, ist genauso lang auf die Minute, also der Teil, die Geschichte in der Vergangenheit, angeblich genauso lang auf die Minute, wie der Untergang der Titanic gedauert hat oder so. Und dann, weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt, ich habe das nur gehört, dass er das angeblich gemacht hat, dass er das genauso lang gemacht hat. Was dann halt auch wieder was Absurdes wäre, wo dann halt vielleicht auch nochmal irgendwie gedacht habe, okay, jetzt muss ich hier nochmal einen kurzen Streit um ein Rettungsboot einbauen, weil ich brauche ja noch 3 Minuten Handlungszeit, um das zu erreichen oder so. Ich weiß nicht, was so war, aber es ist extrem viel. Wie gesagt, ich verstehe da auch, weil es wäre, glaube ich, auch nicht richtig gewesen, das dann nur bei diesen 2 Figuren zu erzählen und halt nicht diese ganzen einfach hunderten Schicksale, die da halt einfach passieren von Menschen, die sich sowohl, die sich retten, als auch Menschen, die sich nicht retten können oder auch nicht retten wollen, weil sie halt ihr Schicksal akzeptieren, das nicht auch darzustellen. Das ist dann auch ungemein schwierig und ich finde, dass es im Endeffekt gut gelungen ist, auch wenn ich zustimme, dass es halt ein bisschen der unterste Teil ist und man da nicht mehr so emotional mit Jack und Rose mitfiebert, auch weil zumindest ein Teil am Ende ist es dann geht es ja wieder sehr um sie, also wenn sie dann halt oben am Bug hängen und wenn es dann runtergeht, dann bleibt er wieder stärker bei ihnen. Aber so mittendrin verliert er da die beiden durchaus ein bisschen aus dem Fokus.
Also ganz kurz, es sind tatsächlich über 1500 Leute gewesen, die da ihr Leben verloren haben.
800 haben sich, glaube ich, gerettet dann oder so.
Ja, genau. So und was ich da zum Beispiel interessant finde, weil du gerade auch den Architekten des Schiffes erwähntest, da gibt es eine tolle Szene und das ist auch so, da merkst du so ein bisschen, okay, wie James Cameron schon im Film quasi das Unheil eigentlich andeutet, weil es gibt doch diese eine Szene, wo der Schiffsbauer da die Leute so ein bisschen rumführt und Rose und ihrem Verlobten doch dann das auch zeigt und dann fragt sie ihn ja auch direkt, so, Mensch, sind das nicht ein bisschen wenig Rettungsboote und so?
Ich habe das gerade meinen Kopf durchgerechnet.
Und das sind ja irgendwie so, das ist ja so einer der größten Punkte, so dass es halt einfach auch wirklich viel zu wenig Rettungsboote gegeben hat für die Anzahl von Menschen, die halt irgendwie auf diesem Schiff waren. Und da, das finde ich halt auch, da finde ich den Film halt so sehr interessant halt allein vom Faktischen her. Und deswegen meine ich, dass es halt wirklich fast so wirkt wie so eine Dokumentation. Weil du lernst dann halt auch wirklich, okay, dass sie diese Schottenabdichtung, die ist halt nur bis zu einem bestimmten, ich weiß gar nicht, sagt man bei einem Schiff auch Stockwerk, bis zu einem bestimmten Stockwerk halt gewesen. Und wenn es halt das Wasser darüber ging, ja, dann war sowieso alles zu spät. So. Und das finde ich halt spannend, wie Cameron da so diese ganzen Sachen einbaut, die halt wirklich, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, so wie das halt wirklich war. Ja. Auch, dass dieser Ausguck, dass sie keine Scheinwerfer hatten, dass sie kein Fernglas hatten und sowas alles. Das sind so diese ganzen kleinen Punkte, die Cameron, finde ich, ganz gut in den Film einbaut, um dir einfach zu zeigen, okay, wenn einfach andere Sachen da gewesen wären, dann hätte dieses Unglück nicht so dramatisch enden müssen, wie es am Ende geendet ist. Ne?
Und ja,
dann hätte man.
Also er hat da ja auch so ein bisschen schon, also er macht das wenig subtil, sage ich mal, aber er hat da schon so glaube ich, auch so ein bisschen einen Lehranspruch, weil er das halt natürlich in diese Szenen einbaut auch. Also du hast ja schon erwähnt, wie der Thomas Andrews der Rose erzählt, dass es zu wenig Rettungsboote gibt. Du hast halt auch diesen geldgierigen Reeder, der scheinbar entschieden hat, dass, nee, die Rettungsboote lassen wir mal lieber weg, dass die Arsch, sieht es nicht so schön aus, wenn da nochmal Boote rumhängen. Das kostet ja auch Geld. Du hast dann ja auch aus in der Gegenwartshandlung nochmal kurz die Erklärung, wenn da zwei von den Männern da kurz sagen, ja, der Captain hatte auch gar keine Chance, selbst als er einen Eisberg gesehen hat, weil dieses Schiff sich halt einfach viel, viel schwerfälliger bewegt als alle Schiffe, die er vorher gefahren ist, weil es halt riesiger ist. Deswegen, selbst wenn sie sofort das Lenkemanöver eingeleitet haben, hätten sie es halt nicht. Also die Erzählung hast du ja schon mit. Ich fand übrigens interessant an der Doku, da haben sie getestet, ob man, wie schnell man brauchte, die Rettungsboote runterzulassen und ob mehr Rettungsboote überhaupt was geholfen hätten. Und da sind sie zum Schluss gekommen, dass mehr Rettungsboote auch nichts geholfen hätten, weil die Zeit einfach nicht gereicht hätte, um die ins Wasser zu lassen, weil die ja alle dann übereinander gestapelt werden. Du hättest ja immer erst eins runterlassen müssen, bevor du das nächste hättest. Und das zeigen sie im Film ja auch kurz am Ende, dass die dann halt schon so aufeinander draufzufallen drohen, weil natürlich, jetzt ist das Ende, jetzt müssen wir das letzte noch runterbringen und sie bringen dann ja auch zwei Boote gar nicht mehr ins Wasser.
Naja, und vor allen Dingen, was man da ja auch sieht, dass sie es halt händisch machen muss.
Ja.
Also es war ja keine...
Sie schneiden keine mit den kleinen Messern diese dicken Seile auch.
Ja, genau. Und dass er halt wirklich einfach die Schiffsbesatzung die Seile in der Hand hielt und das dann halt per Flaschenzug diese Boote runter. Und natürlich befüllst du denn die Boote auch nicht so doll, weil wenn da nur irgendwie 5, 6 Leute hast, die das Boot runterlassen können, dann das Ding in Sekunden schneller einfach nach unten und die Leute sind auch tot. So. Also ja, das fand ich auch ganz
gut. Also ich finde, er schafft da ganz gut auch ein Bild noch nebenbei zu erzählen von dieser Riesenfehlkalkulation. Wie gesagt, nicht ganz subtil, es wird ja auch keine Ahnung, wie oft im Film am Anfang gesagt wird, dass dieses Boot wirklich unsinkbar ist und das nicht passieren kann. Es dürfen mindestens 5 verschiedene Figuren, glaube ich, einfach mal sagen, dass das so wäre. Obwohl man dann natürlich weiß schon, okay, es wird untergehen. Aber das ist... Da, auf diese Weise ist der Film halt noch ganz interessant und da kommen wir halt wieder mit zu seinem Anspruch, da auch alles so genau wie möglich zu machen und das halt damals dann auch so darzustellen, wie er zum damaligen Zeitpunkt davon ausging, dass alles genau abgelaufen ist. Da ist auch in dieser Doku, das ist ein bisschen absurd, wo sie dann wirklich tausende Tests machen, um zu beweisen, dass das Boot genau in dem Winkel gesunken ist, wie es im Film dargestellt war, um sich quasi ein bisschen so auf die Schulter zu klopfen, weil er es halt, weil das natürlich ja nicht weiß, man weiß ja nur, man hat halt die Augenzeugen berichten und man weiß halt, wie das Wrack jetzt liegt und wie verteilt die Wracks liegen und kann daraus halt Sachen rekonstruieren, aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie das Schiff am Ende stand, bevor es runter ist und so weiter. Und da machen sie dann auch, also, aber da sieht man das schon seine bisschen Besessenheit, dass natürlich auch das zu 100% nach Möglichkeit stimmen muss und das Schiff so in dem Winkel gestanden haben muss, das letzte Stück, und dann in der Zeit runter ist.
Da gibt's doch auch nochmal in der Rahmenhandlung gibt es doch ganz zum Anfang auch diesen einen Typen da auf dem Forschungsschiff, der doch nochmal diese Simulation genau zeigt und uns quasi auch nochmal erklärt, so, ja, und dann stand es fast senkrecht im Wasser und poppte dann nochmal hoch und dann ist es umgekippt und dann ist es der hintere Teil erst gesunken und so. Und ja, da merkt man halt wirklich so den Perfektionisten Cameron, der halt wirklich alles so originalgetreu wie möglich machen will. Und es gelingt ihm ja auch gut. So. Es ist halt einfach von es fühlt sich halt einfach wie es fühlt sich wie so ein kleiner Fremdkörper an, so, weil du hast zum Anfang halt wirklich eine rein menschliche Geschichte, ob sie einem jetzt nun gefällt oder nicht, das haben wir ja jetzt hier schon erörtert, also es kann ja so und so gehen, aber du hast halt da diese eine rein menschliche Geschichte, wo es nur um so dieses Liebesgespann geht und auf einmal hast du halt dieses große Chaos, in dem möglichst viel von Einzelschicksalen erzählt wird, vom großen Ganzen, aber auch noch was. Und da verliert er sich, glaube ich, so habe ich das Gefühl, so ein bisschen in seiner eigenen Perfektion.
Ja, es ist also, ich glaube, 99 von 100 Regisseuren hätten das da alles ein bisschen knackiger erzählt und ein bisschen weniger.
Genau, ja.
Am Ende ist das halt dann auch eine Frage. Weiß man auch nicht, ob es besser wäre. Dann hätte man vielleicht gesagt, man bekommt davon gar keinen Eindruck. Und man weiß, also man kennt die andere Version ja nicht, wie die dann aussah. Ich habe auch, wie gesagt, schon, ich habe an der Stelle, fand es da ein bisschen, habe da auch ein paar Längen empfunden, aber am Ende fand ich, das war ein starker Film und so wie er jetzt ist, mit allem, mit der Gegenwartsklammer, die mir auch ein bisschen zu lang war, aber die halt, wie gesagt, dann starke Momente und voll im Bilder produziert, mit der Liebesgeschichte, die auch mal an manchen Stellen vielleicht nicht so subtil ist, selbst mit dem schauspielerisch jetzt nicht so, will ich auf dem Niveau des Rest spielen, dann will ich sehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und auch den dem Untergang, der breit ausgewalzt ist mit kleinen Nebenhandlungen und so weiter.
Jetzt kommen wir noch, Björn, zur Gretchenfrage von Titanic. Und zwar, wie stehst du denn zu der ganzen Debatte mit der Tür und Kate auf der Tür und hätte sie jetzt Jack noch auf die Tür damit raufziehen können oder nicht? Und hätte sie ihn retten können oder nicht? Das ist ja so die Frage, der du ja jetzt so lange Jahre aus dem Weg gehen konntest. Aber jetzt, wo du den Film gesehen hast, musst du dich auch dazu.
Ich habe die Debatte darum natürlich mitbekommen über die Jahre. Und wenn ich also so einen Film anschaue, muss ich mir sagen, dass es mir eigentlich ziemlich egal ist. Weil in dem Moment ist er nicht auf der Tür. Und ob er da drauf Platz gehabt hätte oder nicht, ob sie da in dem Moment drüber nachgedacht haben. Es gibt einen Moment kurz, wo er versucht hochzukommen, wo es nicht klappt. Das ist ja auch so eine, das ist immer so eine typische Frage, abgesehen davon, dass ich jetzt nur fiktive Menschen in einer zwar auf einer realen Ereignis basierenden Geschichte, aber am Ende trotzdem in diesem Punkt fiktiven Geschichte ist und du halt natürlich nie weißt, wie Menschen, also alle Menschen handeln unterschiedlich in Dings und das ist auch nicht. Es gab ja irgendwie schon mal einen Test von so einer TV-Sendung, die damals gesagt haben, sie haben es geprüft.
Mythbusters,
genau, ja. Wir haben es geprüft und es geht und alles. Aber das natürlich, war das Wasser die gleiche Temperatur? War der lang genug im Wasser? Hat die ganzen 2 Stunden Martyrium davor schon gehabt, die sicher Kraft gekostet haben, plus die Tage, die sie schon am Schiff verbracht haben und so weiter. Und B, in diesem Moment, wo Panik, Adrenalin, andere Sachen sind und er sich einfach aufgibt dann ja auch, also wo er einfach weiß, okay, sie ist jetzt in der größtmöglichen Sicherheit, die es zumindest jetzt in dem Moment gibt und ist da oben und er hängt da ja einfach und also so kommt es zumindest für mich rüber, dass er da auch mit seinem Leben halt bewusst abschließt, dass er weiß, er wird das jetzt nicht überleben da im Hängen, aber sie ist da oben. Zumindest ist die Chance relativ gut, dass sie überlebt. Und das hat er ja auch vorher schon versucht. Er hat sie ja eigentlich versucht, in eins der Rettungsboote reinzubringen. Und ist dann ja zurückgesprungen. Deswegen finde ich das sowas immer absurd, sich dann so auseinanderzunehmen. Was haben Figuren da gemacht? Hätten sie das anders machen können? Hätte das funktioniert oder so? Weil im Endeffekt haben sich die Figuren so entschieden. Und jeder. Also das ist ja das Tolle, dass sich Menschen halt völlig individuell entscheiden. Ich finde es persönlich auch immer wieder Unsinn, wenn sich Leute drüber groß aufregen, dass Figuren in Horrorfilmen oder in anderen Filmen sich unlogisch verhalten, weil halt der Mensch sich leider sehr oft unlogisch verhält, auch in Wirklichkeit, wie wir jetzt gerade im Jahr 2020 auch zu Genüge mitbekommen, wie viele Menschen sich unlogisch verhalten. Finde ich so Sachen dann immer sehr komische Diskussionen.
Ja, ich finde es, in dem Fall finde ich es halt witzig so, dass dann auch wirklich so Mythbusters dann kommen und sagen, oh, wir testen das jetzt natürlich, aber klar, ich meine, so in der Panik der Situation und so würdest du wahrscheinlich auch nicht dran denken, dass du da noch irgendwie raufkommst und so. Und so für die Erzählung des Films passt es, finde ich, auch einfach besser zu dem, wie man uns Jack halt präsentiert hat, allein mit dieser ersten Szene, wenn er sagt, na okay, wenn du springst, dann springe ich auch so, also Da ist er einfach so wirklich so der strahlende Held, der das Wohl von seiner Rose halt über das eigene stellt. Und es passt halt. Also ich weiß auch nicht, ob es irgendwie jetzt den Film groß besser gemacht hätte, wenn sie irgendwie beide auf diesem Ding gewesen wären und wir irgendwie noch das große Happy End gehabt hätten. Also wäre vielleicht auch nicht so das beste Ende für den Film gewesen. Von daher finde ich es auch vollkommen okay, dass er jetzt halt es nicht auf die Tür geschafft hat und kann gut damit leben. Ja, dann würde ich sagen...
Ja, was wäre das auch für eine weitere Handlung gewesen, wenn er dann plötzlich am Ende auch noch aus dem Helikopter ausgestiegen wäre und gesagt hätte, ich habe gerade gewartet.
Ja, genau. Ich habe 2 Stunden im Helikopter gesessen, weil mein Rollator nicht aufgegangen ist und jetzt komme ich denn hier raus. Ja gut, dann vielleicht Björn, ein kurzes Fazit von dir und weiß nicht, was würdest du dem Film dann so wertungstechnisch geben?
Ja, also ich glaube, dass ich sehr gut dargelegt habe, oder ausführlich zumindest, wie ich den Film finde. Mhm. Es ist für mich ein Film, der wirklich von seinen beiden Hauptdarstellerinnen und der eindrucksvollen Bebilderung und Umsetzung, also von Kamera über Produktionsdesign, auch Sound, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, auch sensationell, immer einfach wirklich stark gemacht ist und seine kleinen Schwächen hat, seine kleinen Längen hat und insgesamt gebe ich dem 4 Sterne.
Ja, okay. Ja gut, ich habe es ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch lange drüber gesprochen. Ich schwanke zwischen 2,5 und 3, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, so jetzt gerade beim zweiten Mal gucken, beim ersten Mal so richtig bewusst gucken, sind mir doch einfach so viele Sachen aufgefallen, wo ich gesagt habe, okay, dieses über 3 Stunden Epos würde ich jetzt nicht zwingend wirklich jemandem weiterempfehlen. So, es ist natürlich ein toller Film, der gerade vom, wie du schon gesagt hast, vom technischen her, vom Produktionsdesign grandios ist. Aber wie gesagt, ich sehe viele Schwächen auch in Sachen des Drehbuchs und deswegen halt für mich diese Wertung. So, damit sind wir am Ende angekommen. Björn, dir erstmal vielen lieben Dank, dass du das lange Zölibat des Titanic-Guckens gebrochen hast für uns. dass du heute wieder mit dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank an alle da draußen, die unseren Podcast hören, abonniert haben, downloaden, keine Ahnung, was man alles mit den zigtausend Apps machen kann, auf denen ihr Leinwandliebe hören könnt. Es freut uns wirklich, wirklich sehr, dass ihr das tut und wir freuen uns natürlich auch immer über Lob, Kritik, Anregungen. Das geht alles an leinwandliebe@filmstarts.de. Freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr irgendwie uns eure Meinung zu Titanic mitteilt oder, keine Ahnung, Vorschläge habt, was wir als nächstes irgendwie mal besprechen können, weil wir werden uns ja wohl noch eine ganze Weile mit Filmen außerhalb des Kinos irgendwie beschäftigen müssen, was natürlich sehr schade ist, aber das heißt ja für uns nicht, dass wir mit diesem Podcast aufhören, sondern wir machen fleißig weiter. Deswegen, also wenn ihr noch Vorschläge und Ideen habt, immer her damit. Damit höre ich jetzt auch auf zu sabbeln. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt alle gesund, bleibt zu Hause, guckt fleißig Filme auf Netflix und sonst wo, wo es alles möglich ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.